Hallo und herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Miriam Ahrens und begrüße Sie sehr herzlich zu unserem Podcast im November 2024. Hallo Herr Möhring.
Moin Frau Ahrens.
In der letzten Folge haben Sie ein paar Mal den Draghi-Report angesprochen. Gemeint ist damit der Bericht des ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, zur Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union. Dieser ist Anfang September, also zu Beginn der neuen europäischen Legislaturperiode, erschienen und wird voraussichtlich maßgeblichen Einfluss auf die Politikgestaltung der neuen Legislatur haben. Wir wollen uns heute mal intensiver damit befassen, insbesondere mit den zentralen Erkenntnissen und Vorschlägen aus diesem Report, die auch die deutsche Politik berücksichtigen sollte. Der Bericht hat ja mehrere hundert Seiten. Mal ganz ehrlich, da haben wir uns einiges vorgenommen, oder?
Ja, könnte man meinen. Aber ganz ehrlich, der Report hätte ja sein Ziel verfehlt, wenn er sich nicht auf zentrale Aussagen herunterbrechen ließe. Für mich ist eine ganz wesentliche Aussage, gerade auch aus der deutschen Perspektive: Klimaschutz ist von großer Bedeutung für die europäische Entwicklung, aber er ist nicht die einzige große Herausforderung. Und die großen Herausforderungen, können wir gleich drüber reden, die sind parallel zu bearbeiten. Und weiterhin wichtig: Wir müssen dicke Bretter bohren, die alle nicht zum Nulltarif zu haben sind, ob es uns nun gefällt oder nicht. Schauen wir auf Deutschland. Klimaschutz und Transformation, die demografische Entwicklung mit all ihren Facetten, einschließlich Rentenfinanzierung und Migration. Und ja, auch das weiß man nicht, wie uns das gefällt, aber die Verteidigungsbereitschaft wird uns als Thema nicht mehr verlassen. Ja? Weder technisch noch finanziell. Wir haben eine Reihe äußerst kostspieliger Themen vor der Brust. Und der Erfolg wird davon abhängen, dass wir die europäischen Volkswirtschaften weiterentwickeln. Die EU als Ganzes, aber auch die einzelnen Mitgliedstaaten sind darauf angewiesen, dass sie prosperierende Volkswirtschaften haben. Ja? Und das in einer Zeit, in der hohe Energiepreise zur Rezession führen.
Helfen Sie mir, ist das denn eine neue Erkenntnis? Was hebt den Draghi-Report denn von Analysen in Deutschland ab? Wir wissen doch hier auch, dass sich das alles nicht von selbst bezahlt. Seit Monaten geht es nur noch um die Schuldenbremse und darum, was der Bundeshaushalt überhaupt noch leisten kann.
Ja, tun wir in der Tat. Und ursächlich dafür ist nicht zuletzt, dass die Wirtschaftlichkeit von neuen Klimaschutztechnologien nicht gegeben ist und riesige staatliche finanzielle Mittel für die Transformation erforderlich sein werden. Das gilt im Grundsatz leider für erneuerbaren Strom, also inklusive der erforderlichen Infrastruktur, für grünen Wasserstoff, für Tiefengeothermie oder auch für Carbon Management. Wirksamer Klimaschutz wird uns nicht in den Schoß fallen als natürliche Ablösung der bisher vorherrschenden fossilen Energierohstoffe durch nun neue, günstigere Energieformen. Das ist bitter, aber müssen wir zur Kenntnis nehmen. Es wird teuer. Harte Wahrheit. Und das ist auch nicht alles. Diese Konstellation trifft uns in einer Phase, in der unsere Energiepreise inakzeptabel hoch sind und das Wirtschaftswachstum in Deutschland behindern. Schlechtes Timing, würde ich mal sagen.
Mit den Preisen meinen Sie die Konsequenzen des Angriffskrieges der Russen gegen die Ukraine?
Letztlich ja. Auch wenn es vielfach anders beschrieben wird, die Rezession in Deutschland ist nicht die Konsequenz von Klimawandel oder einer fehlenden Bereitschaft zur Transformation. Sie ist in erster Linie die Konsequenz von inakzeptabel hohen Energiepreisen, die auf allen Ebenen der Volkswirtschaft für Einbrüche sorgen. Also nicht nur bei der energieintensiven Großindustrie. Ja. Und noch schlimmer, es gibt keine ernsthafte Aussicht auf Besserung bei den Preisen, eher im Gegenteil.
Inwiefern im Gegenteil?
Nun ja, also ich sehe aktuell keine Indikation, die dazu führen, dass die Gaspreise an den Großhandelsmärkten in Europa oder Deutschland zeitnah jetzt erheblich sinken würden. In den letzten Wochen sind die Großhandelspreise zwischenzeitlich um 10% gestiegen, ja. Und das betrifft in der Konsequenz aufgrund der sogenannten Merit Order im Strommarkt in vielen, vielen Stunden im Jahr auch die Strompreise, nämlich immer dann, wenn die Gaskraftwerke laufen. Und dann muss zukünftig ja auch noch der Ausbau der Strominfrastruktur zunehmend bezahlt werden. In der Summe wird hier ein hoher dreistelliger Milliardenbetrag anfallen. Das sorgt für weiteren Druck, wenn die Kosten auf die Kunden umgelegt werden, wie es ja bisher auch der Fall ist.
Nachvollziehbar. Und diese schwierige Situation für die Volkswirtschaften in der EU und in Deutschland ist ja auch erkannt. Kommen wir zurück zu Herrn Draghi. Was macht er in seinem Bericht anders als die Bundesregierung?
Aus meiner Perspektive ganz kurz formuliert: faktenbasierte Pragmatik, orientiert daran, wie definierte Ziele möglichst wirksam erreicht werden können. Transformation ist für Draghi mehr als der Umbau der Volkswirtschaften als Antwort auf Klimaschutzanforderungen. Er analysiert die Schwächen der EU-Wirtschaft als Ganzes und zieht daraus die Konsequenzen. Das ist ein großer Unterschied.
Haben Sie da ein Beispiel?
Naja, also ganz konkret sieht er die Energiepreise als zentrales Problem für Europa, das angegangen werden muss, neben Sorgen natürlich bezüglich der Innovationsfähigkeit und der großen Investitionslücken bei der Infrastruktur.
Ist das eine neue Erkenntnis?
Für viele nicht, aber was für die deutsche Politik ein wichtiger Handlungsimpuls wäre, ist, dass Draghi die Höhe der Gaspreise nicht einfach hinnimmt.
Was sagt das Draghi-Papier denn genau?
Zunächst einmal wird sehr klar die massive relative Schwächung der EU im Vergleich zu den USA und Asien analysiert. Für die Industriegaspreise bedeutet dies, dass sie nicht nur völlig aus dem Rennen gegenüber den Preisen in den USA sind, sondern auch mittlerweile erheblich höher als in China. Waren die Preise in der EU früher doppelt so hoch wie in den USA, so ist es jetzt Faktor 4, manchmal mehr. Und Europa hatte noch in 2019 Industriestrompreise, die rund ein Viertel unterhalb der chinesischen Preise waren. Jetzt sind sie 50% darüber, wobei Draghi jetzt sich auf die Zahlen von 2023 bezieht. Den Hintergrund, den haben wir ja hier im Podcast wiederholt besprochen. Große Mengen an russischem Pipeline-Gas haben Erdgas in Europa auf vergleichsweise niedrigem Niveau gehalten. Ja? Und das ist vorbei. Was Draghi betont, ist, dass wir das nicht einfach hinnehmen können, wenn wir unsere industrielle Wettbewerbsfähigkeit behalten wollen. Für ihn stehen zu hohe Energiepreise weit oben auf der Agenda und hier insbesondere die Gaspreise.
Aber das sehen wir doch in Deutschland auch so, sicherlich auch die Regierung.
Also zum einen höre ich von der Regierung leider ehrlich gesagt viel zu oft, dass die Preise ja wieder gesunken seien. Und der Befund von Draghi wird in dieser Deutlichkeit auch nicht kommuniziert. Ja? Und das Zweite ist, dass Draghi konkret Maßnahmen vorschlägt, wie diesen hohen Preisen begegnet werden kann. Und da hebt er sich nun wirklich erheblich von der aktuellen deutschen Politik ab.
Inwiefern, Herr Möhring, hier ist doch auch eine ganze Menge passiert, oder nicht?
Ja und nein, würde ich mal sagen. Also die deutsche Politik hat zwar für den Bau von LNG-Terminals nach dem Ende der Pipeline-Importe aus Russland gesorgt. Das hat sie prima gemacht. Eine Gasversorgungsstrategie, die Preise wirklich senken könnte, die sehe ich nicht. Ja? Man verlässt sich auf den Weltmarkt und diskutiert im Übrigen, ob man nicht über Subventionen die Strompreise absenken kann. Also vertrauenserweckend erscheint mir das aus Sicht der Marktteilnehmer überhaupt nicht. Draghi, der geht das anders an. Er sieht die Notwendigkeit für eine langfristige Beschaffungsstrategie, schon um rauszukommen aus der Abhängigkeit von Spotmärkten. Und ob das dann über eine europäische Beschaffungsstrategie erfolgen sollte, wie von Draghi vorgeschlagen, ja, das mag man ja tatsächlich diskutieren können. Aber wichtig ist der Kern von Draghis Analyse. Wir brauchen noch lange Erdgas als Transition Fuel, wie das so schön heißt, und wir müssen dessen Kosten drücken, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen. Und diese Überlegung, die sehe ich ehrlich gesagt von der Bundesregierung leider gar nicht.
Warum tut sich denn da die deutsche Bundesregierung so schwer?
Ich kann mir das nur noch so erklären, dass sie politisch einfach keine Kraft aufbringt, die Versorgung mit fossilen Rohstoffen strategisch anzugehen. Vermutlich vielleicht aus Sorge, dass ein solcher strategischer Ansatz zu Vorwürfen führt, damit den Einsatz fossiler Energien zu verlängern. Aus Sicht der großen Erdgasverbraucher in Deutschland kann man da eigentlich nur den Kopf schütteln, meiner Ansicht nach. Also für Draghi ist es eine absolute Selbstverständlichkeit, dass kostengünstige europäische Ressourcen zu nutzen sind. Ja, heimische Förderung. Die deutsche Regierung, die mag dazu vielleicht mal ein Statement in einem Positionspapier zur Wachstumsinitiative im vergangenen Jahr abgegeben haben, dass diese heimischen Potenziale zu berücksichtigen seien. Geschehen ist dazu nichts. Also als Chef des Verbandes der Erdgasförderer hätte ich das ja wohl mitbekommen.
Was ist aus Ihrer Sicht denn der Grund für diese politische Passivität? Ist das wirtschaftliche Potenzial nicht verstanden oder nicht gewollt?
Also aus meiner Sicht Letzteres, klar. Es braucht nicht viel volkswirtschaftliches Verständnis, um zu wissen, dass heimische Rohstoffe für mehr Unabhängigkeit von Weltmärkten sorgen. Ja? In der deutschen Rohstoffstrategie steht das auch sehr genau aufgeschrieben. Die befasst sich allerdings eben nicht mit Energierohstoffen, sondern nur mit den mineralischen Rohstoffen, bei denen wir mehr auf heimische Potenziale setzen wollen. Also zum Beispiel, wenn es um Lithium für Batterien geht.
Moment, bei mineralischen Rohstoffen setzen wir auf heimische Förderung und für Energierohstoffe wie Erdgas sollte das doch dann genauso gelten. Wo liegt der Unterschied?
Kurz zusammengefasst, Politik, Frau Hahns. Lithium ist gewollter Rohstoff wie viele andere mineralische Rohstoffe auch. Erdgas ist ja nur noch für den Übergang notwendig und leider wird daraus der Schluss gezogen, dass die Erdgasbeschaffung deshalb offenbar keine besondere Aufmerksamkeit verlangt. Erst recht nicht die heimische Förderung. Sie wird ja unter Klimaschutzgesichtspunkten vielfach ja auch noch kritisch gesehen, wenn sie hier durchgeführt wird. Diesen Irrtum, dass es für das Klima angeblich besser sei, LNG zu importieren, als unseren Bedarf vermehrt über heimische Gasförderung zu bedienen. Ja, diesen Irrtum, den haben wir ja hier schon oft genug diskutiert. Es gibt harte Fakten, die einfach nicht durchdringen. Das ist übrigens für sich genommen wiederum ein hartes Faktum, leider sehr hart, insbesondere in Deutschland.
Herr Möhring, Klimaschutz kommt bei Draghis Überlegungen wohl gar nicht vor. Macht es sich dann nicht viel zu leicht?
Naja, wir sind ja noch nicht durch mit Herrn Draghi. Aber in der Tat, der Befund, dass unerträglich hohe Energiepreise unsere Industrie in der EU bzw. in Deutschland in die Knie zwingen, der ist zunächst einmal auch isoliert, also ohne die Klimaschutzherausforderungen richtig und auch sauber analysiert. Ja? Die Abhängigkeit von tragbaren Energiepreisen ist uns vermutlich vor der Krise nicht in dieser Härte bewusst gewesen. Aber es geht Draghi natürlich auch darum, Klimaschutz aktiv zu betreiben und er betont da als ganz wesentlichen Punkt, dass ein Weg zur Dekarbonisierung gefunden werden muss, der technologieoffen die kosteneffizientesten Lösungen verfolgt.
Wie weit geht technologieoffen? Bis hin zum Einsatz von Atomkraft? Das wird ja wohl nichts in Deutschland.
Herr Franz, also spitzen Sie das mal nicht gleich so hart zu. Zur Wahrheit gehört, ja, auch Atomkraft fehlt nicht auf seiner Liste. Ja, aber wir sollten in Deutschland akzeptieren, dass das viele Akteure eine andere Perspektive auf Atomkraft haben, ja, ohne dass ich das hier irgendwie bewerten will. Maßgebend für mich ist ehrlich gesagt was anderes. Draghi propagiert laut und klar die Notwendigkeit der Kosteneffizienz von Dekarbonisierung. Und zwar im offenen Umgang mit den zur Verfügung stehenden technischen Lösungen. Und das würde ich mir für die Diskussion hier in Deutschland auch wünschen.
Was meinen Sie mit dem offenen Umgang, auf den Sie gerade abgestellt haben?
Wir leisten uns in Deutschland weiterhin Diskussionen über Lösungen zur Dekarbonisierung, die nicht entlang von Klimawirksamkeit und Kosten geführt werden, sondern in erster Linie danach, was wir gerne hätten. Und insbesondere, ehrlich gesagt, was wir auch gerne nicht hätten. Die sind dann raus. Wir haben ja vorhin davon gesprochen, wie hart es ist, neue Technologien tatsächlich wirtschaftlich zu etablieren. In Zeiten knappen Geldes muss, das sich genau wie Draghi, umso genauer geschaut werden, welche Möglichkeit zur Dekarbonisierung mit welcher Skalierung welchen Nutzen zu welchen Kosten beitragen kann. Da müssen wir ran, das ist der Startpunkt.
Sie hatten das mal Klimaeffizienz genannt.
Ja, also für mich Klimaeffizienz ist ein prima Begriff, der das wunderbar zusammenfasst. Bei der Entwicklung von Dekarbonisierungstechnologien brauchen wir einen klaren Plan, zu welchen Kosten welche Technologie eingesetzt werden kann. Wiederhole ich mich gerne. Zum Beispiel würde ich mir für die Diskussion zur Carbon-Management-Strategie wünschen, dass wir hier mal genau analysieren, welche Mengen CO2 zu welchen Kosten wo abgeschieden und wo eingelagert werden können. Wir ahnen doch alle, dass es einen riesigen Unterschied macht, wie groß die abgeschiedenen Mengen sind und wo sie eingelagert werden.
Aber passiert das denn nicht?
Also ganz ehrlich, ich sehe in der aktuellen Carbon-Management-Strategie keine kostenorientierte Bewertung, warum es besser ist, bestimmte CO2-Emissionen zu berücksichtigen und andere nicht. Oder warum wir vor Norwegen und nicht in Deutschland in der Nähe der Emissionsentstehung einlagern wollen. Ja? Das wären offensichtliche Fragen in einer Zeit, in der es darum geht, Industrien mit kosteneffizienten Lösungen für ihre Klimaschutzherausforderungen in ihrem Land zu halten. Ja? Diese Themen gehören auf die Tagesordnung bei Industriegipfeln, mit wem auch immer in der Regierung.
Aber es gibt doch mittlerweile Festlegungen zum Einsatz von CCS und die sind doch begründet worden.
Ja, sind sie, aber die Gründe, nochmal, werden nicht unter Kostengesichtspunkten entwickelt, sondern danach, was man will oder nicht. Also jenseits von Hard-to-Abate-Emissionen von Zement, Kalk oder Abfallindustrie sieht das Strategiepapier der Bundesregierung, CCS, ehrlich gesagt sehr kritisch. Große Zurückhaltung sehe ich bei der Finanzierung von Pipeline-Infrastruktur oder bei der Einlagerung in Deutschland. Ja? Das liest sich nicht wie eine Technologie, die jetzt unbedingt zum Erfolg geführt werden soll, sondern es werden Hürden zum Beispiel für Genehmigungen errichtet, die man bei entsprechendem politischen Willen eigentlich gar nicht braucht. Ja? Noch einmal, ich würde mir wünschen, dass hier gerechnet wird und informierte Entscheidungen getroffen werden. So scheint das wie eine Lösung, die eigentlich nicht favorisiert wird und bei der man dann auch nicht traurig ist, wenn sich nachher nichts ergibt.
Aber es muss doch das Recht von Politik sein, hier zu entscheiden.
Ja, absolut. Kann sie machen. Aber dann sollte sie den betroffenen Industrien auch einen Entscheidungsraum mitgeben, in dem sie agieren können. Ja? Bislang laufen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine Situation, in der viele große CO2-Emittenten keine wirtschaftliche Option zur Dekarbonisierung haben. Das ist doch nicht befriedigend, ja? Und wir müssen befürchten, dass diese Unternehmen mit den Füßen abstimmen und nicht mehr investieren oder gehen, wenn sie können. Übrigens, also es hilft doch auch der Zement- oder Kalkindustrie wenig, wenn sich keine kostentragende Infrastruktur entwickeln lässt, weil nur in geringem Maße Emissionen abgeschieden werden da. Ja? Und als Konsequenz dann keine wirkliche Skalierung der CO2-Mengen erreicht wird. Zurück zu Draghi. Er fordert gelebte Kosteneffizienz. Die muss viel stärker Einlass finden in unsere Politik in Deutschland.
Das muss ja auch im Interesse der emittierenden Industrien sein. Warum hören wir denn da vergleichsweise wenig?
Ja, gute Frage, Frau Arns. Ich glaube, im konkreten Fall der Kabelmanagementstrategie wird die strategische Bedeutung, die CCS oder CCUS entfalten kann, teilweise noch nicht gesehen. Da sind wir aber nicht am Ende der Entwicklung, sondern ehrlich gesagt eher am Anfang. Aber vielleicht wird auch der wirkliche Wille der Bundesregierung bezweifelt, eine ernsthafte CCUS-Aktivität in Deutschland überhaupt zu entwickeln. Oder, was auch sein kann, die Hoffnung auf große Wasserstoffsubventionen erschlägt alle anderen Überlegungen. Ja? Also zusammengefasst, man muss nicht alle inhaltlichen Wege bei der Draghi-Forderung nach Kosteneffizienz und Technologieoffenheit mitgehen, Stichwort Atomkraft. Aber wer sich für oder gegen bestimmte Lösungen entscheidet, muss immer die damit verbundenen Auswirkungen auf Gesamtkosten ganz bewusst und gut informiert mit erwogen haben. Sonst geht es zum einen schief und zum anderen riskieren wir die Glaubwürdigkeit für die Transformation insgesamt. Wir können nicht akzeptieren, dass sich die Großindustrie hier in Deutschland nach und nach verabschiedet, weil sie keine Perspektive sieht. Draghi erkennt das für den EU-Raum und ist deshalb auch so klar in seinen Forderungen zur Klimaeffizienz.
Wo lässt das nun die deutsche Politik? Also heute, aber auch dann mit Blick auf die nächste Bundestagswahl.
Harte Wahrheit, die Rezession in Deutschland wird nicht spurlos an uns vorübergehen. Ja? Die weiterhin hohen Energiepreise werden auch in den kommenden Jahren dazu führen, dass unsere energieintensiven Industrien unter einem riesigen Druck stehen. Chemie, Stahl, Automobilindustrie, um nur einige zu nennen. Für sie steht der Standort Deutschland mittlerweile unter einem anderen Licht, um das mal zusammenzufassen. Auch der so erfolgreiche Mittelstand in Deutschland wird sich das nur begrenzt anschauen können und wollen.
Ich habe neulich im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des World Energy Outlooks der Internationalen Energieagentur ein Statement von Robert Habeck gelesen, wie sehr Deutschland zum Gelingen der Energiewende beiträgt. Dabei bezieht er sich auf ein Statement der IEA, dass global bis 2030 der Höhepunkt für die Nutzung fossiler Energieträger überschritten sein wird.
Ja, sehen Sie, Frau Arns, das sind dann Probleme in der Wahrnehmung, um das mal platt zu sagen. Die Industrie, die Verbraucher ächzen unter den Preisen und die Volkswirtschaft lahmt. Und wir freuen uns über Fortschritte beim Ausbau der Erneuerbaren. Die sind übrigens unbestritten, nicht missverstehen. Auch wenn wir weiterhin rund 80% der Energie aus fossilen Energien beziehen. Ja, das gehört natürlich dann auch zur Wahrheit. Ich hätte aber erwartet, dass Herr Habeck als Wirtschaftsminister auch Stellung bezieht zu den Feststellungen der IEA, dass es zu Preisreduzierungen beim Erdgas kommen kann, da die LNG-Investitionen weltweit steigen. Aber dazu findet sich dann leider gar nichts.
Das wäre doch eine Bestätigung dafür, dass sich die Lage für die deutsche Industrie verbessert.
Ja, könnte man diskutieren. Aber auch da Vorsicht immer mit diesen Statements. Auch die Internationale Energieagentur erwähnt, wie viele Unsicherheiten es im globalen Gasmarkt gibt. Ja? Da redet sie nicht nur von globalen Unsicherheiten rund um Angebot und Nachfrage, sondern ganz prominent von großen geopolitischen Unsicherheiten. Mit der Wahl in den Vereinigten Staaten mögen sich erhebliche Veränderungen für die globale Gasversorgung ergeben. Ja, das sind Themen, die gehören auf die Agenda des BMWK.
Dann kommen wir doch zurück zur anstehenden Bundestagswahl. Was wäre denn aus Ihrer Sicht wünschenswert für die nächste Phase der Transformation in Deutschland? In der nächsten Legislaturperiode laufen wir ja mit ganz großen Schritten auf 2030 und die damit verbundenen Zielsetzungen zu. Haben wir überhaupt eine Chance, auch nur in die Nähe der Zielerreichung zu kommen?
Also fangen wir mal so an, Franz. Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir CO2-Einsparungen in erster Linie über den Weggang von Großindustrie erreichen. Ja? Das ist nicht gewollt und wird Deutschland volkswirtschaftlich und politisch in ganz gefährliches Fahrwasser bringen. Wir sehen gerade die Vorboten. Und egal, welche demokratischen Parteien hier regieren, alle waren ja in der Vergangenheit beteiligt an der Energiewende in den letzten 15 Jahren. Die Parteien sollten sich ehrlich machen und an den Beginn der Debatte über die Zukunft der Transformation eine harte Bestandsaufnahme setzen. Wie kriegen wir die Kosten von Klimaschutz runter und wie erreichen wir die Senkung der Energiepreise? Ja? Und da zeigt sich auch der große Wert von Draghis Arbeit. Wer Klimaschutz will, muss auch für die weitere Entwicklung des wirtschaftlichen Wohlergehens der Volkswirtschaft sorgen. Das muss Hand in Hand gehen. Für uns Deutsche ist dieser Prozess besonders hart, denn wir standen ja über Jahre unter dem Eindruck, dass wir uns schlicht alles leisten können. Ja, und jetzt müssen wir feststellen, dass der Slogan »Die Sonne schickt keine Rechnung« in das Reich der Narrative gehört, die man besser nicht mehr wiederholt. Ja? Die Verteilung und Nutzung von erneuerbarem Strom aus Wind und Sonne erfordert Hunderte von Milliarden Euro an Investitionen in Infrastruktur. Für große Bereiche der Energienutzung haben wir keine unmittelbar wirtschaftlichen klimaneutralen Lösungen. Damit steht unsere Fähigkeit zur Umsetzung der Transformation mal ganz zu hart zugespitzt in den Sternen.
Also, auf die Wirtschaftlichkeit achten. Was noch?
Alle Werkzeuge gehören ergebnisoffen auf den Tisch. Auch da hat Draghi recht. Ja? Und wer ein Werkzeug vom Tisch nimmt, muss meines Erachtens sagen, was stattdessen passieren soll. In Deutschland wissen wir, dass der Atomausstieg in Sachen CO2-Ausstoß naturgemäß nicht geholfen hat, weil schlicht eine CO2-freie Lösung ausgefallen ist. Wir haben sie im Endeffekt gewissermaßen durch eine andere, nämlich Strom aus Wind und Sonne, schlicht ersetzt. Das erreicht erst einmal nicht viel fürs Klima. Aber der Blick gehört jetzt nach vorne, ja? Nur bitte auch mit einem klaren Kompass.
Und wie funktioniert der?
Alle Maßnahmen müssen sich am CO2-Einsparpotenzial und den damit verbundenen Kosten messen lassen. Und das bitte auch skaliert auf volkswirtschaftliche Größe. Wer sagt, ich bin gegen Carbon Management für Chemie, Stahl oder Papierindustrie, muss diesen Industrien eine machbare Alternative verschaffen. Es reicht nicht zu sagen, wir brauchen dann einfach mehr Strom aus Wind und Sonne. Ja? Wir brauchen die ganze Breite der Optionen. Atomkraft ist ja bereits raus, da können wir jetzt nicht mehr viel liegen lassen.
Da bin ich gespannt, wie ein solcher Ansatz bei den politisierten Debatten in Deutschland verfängt. Haben Sie noch etwas? An die Klimaschutzziele wollen Sie ja wohl nicht auch noch ran, oder?
Also der Klimaschutz in der EU wird voraussetzen, dass sich die Mitgliedstaaten gemeinsam auf den Weg machen, mit gemeinsamen Zielen. Klimaneutralität bis 2050 wird der EU alles abverlangen. Deutschland hat seine Ziele gegenüber der EU abgekoppelt und um 5 Jahre nach vorne gezogen, von 2050 auf 2045. Meines Erachtens, ganz ehrlich, wäre es klug, auch diesen Punkt nochmal sachlich zu hinterfragen, nicht politisch, aber sachlich. Nicht, um aus dem Klimaschutz auszusteigen, sondern um einen Gleichlauf von Maßnahmen in der EU zu ermöglichen. Das erhöht meines Erachtens die Erfolgschancen und reduziert die Kosten. Ich weiß, das klingt nicht sexy, ja, aber auch daran gehört letztlich ein Preisschild. Was macht das 2045-Ziel mit den Kosten verglichen mit dem EU-Gleichlauf? Was macht es mit der Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie? Dazu habe ich ganz ehrlich bislang nichts gesehen.
Das würde dann aber auch richtig Gegenwind von den Klimaschützern geben, oder?
Ja, aber nochmal. Ich spreche mich hier allein für einen strategischen Gleichlauf innerhalb der EU aus. Das kann im Ergebnis auch sein, dass wir uns alle auf 2045 einigen, wenn dadurch wichtige Klimaschutzziele zu bezahlbaren Bedingungen erreicht werden können. Ich kann ehrlich gesagt nur mit der Abkoppelung wenig anfangen, die Deutschland permanent in Zugzwang setzt. Und Deutschland sind die Menschen, die das hier tragen, ohne dass wir die dafür erforderlichen Lösungen oder Geldmittel haben. Das ist eine relevante Diskussion, übrigens auch unter Akzeptanzgesichtspunkten. Auch danach kommt die nächste Bundestagswahl. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Transformation zunehmend populistisch in Frage gestellt wird. Dem müssen wir den Wind aus den Segeln nehmen und eine möglichst konsistente Transformation auf den Weg bringen. Die kann dann liefern, was versprochen wird. Das wird die, meiner Ansicht nach, die ganz große Aufgabe der kommenden Jahre. Gelingt uns das nicht, scheitern wir, dann haben wir ein Problem gesellschaftlich, volkswirtschaftlich und politisch.
Vielen Dank, Herr Möhring. Das war gewissermaßen die Auftaktveranstaltung für die Bundestagswahl 2025. Da werden wir sicherlich noch mehr von hören. Von Herrn Draghi nehme ich heute mit: Klimaschutz in der EU wird möglich sein, wenn wir es technologieoffen angehen. Aber auch das setzt voraus, dass wir unsere wirtschaftliche Kraft wiederherstellen. Die Energiepreise für Gas und Strom müssen runter. Das ist eine zentrale strategische Aufgabe für die Politik, auch in Deutschland. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei waren. Hören Sie wieder rein beim nächsten Mal und empfehlen Sie das Energieupdate weiter.